Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier auf diesem Kanal die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns gemeinsam Finanzierungsrunden analysieren, ja, oder über Exits sprechen oder über IPOs oder über sonstige Themen. Und heute mal wieder zu Gast ist Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Stefan hatte die tolle Idee, eine kleine Reihe ins Leben zu rufen, nämlich zum Thema Do's and Don'ts beim Fundraising, wie man sich als Startup auf seine erste Finanzierungsrunde vorbereitet. Ein super spannendes und auch ein sehr relevantes Thema. Und das Großartige ist, Stefan kann da wirklich perfekt aus dem Nähkästchen plaudern, berichtet als Frühphaseninvestor von seinen Erfahrungen, von ja Dingen, die ihm aufgefallen sind, die er vermeiden würde. Und ja, natürlich das Ganze mit dem Tipp, dass Startups eben schneller und einfacher zu Geld kommen, vor allem erfolgreich zu Geld kommen, ihre Finanzierungsrunden erfolgreich abschließen können. Und heute bereits Teil 3 dieser Folge. Und ich kann so viel schon teasern, es wird nicht die letzte Folge in dieser Reihe sein, denn wir haben festgestellt, obwohl wir viel miteinander sprechen, wir haben trotzdem noch ein großes Kapitel, das auf uns wartet. Aber dazu dann gleich später mehr. Jetzt kommt, wie gesagt, erstmal Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich auf Teil 3 meiner Lieblingsserie zurzeit. Stefan Jacquemot ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
Hallo Jan, ja, ich freue mich auch. Teil 3.
Teil 3, gut. Ja. Ja genau, es sollte ursprünglich ein Einteiler werden, dann haben wir einen Zweiteiler raus. Jetzt ist es dritter Teil, mal gucken, wie es weitergeht. Aber das Thema ist halt auch so mega wichtig. Wir reden über die Do's and Don'ts beim Fundraising und wie man, ja, wir hatten ursprünglich gesagt, wie man sich auf die Finanzierungsrunde vorbereitet. Heute gehen wir quasi noch einen Schritt weiter, ne? Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, sehr gerne. Also, TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind ein klassisches Angel-Vehikel, investieren zwischen 200 und 700.000 Euro initial in Startups, können über die Zeit bis zu 1,5, 2 Millionen Euro investieren. Unser Fokus liegt auf SaaS-Themen und alles, was sehr technisch ist. Wir haben zurzeit 30 Beteiligungen, die wir managen in Deutschland, in Europa und in den USA und ja, freuen uns natürlich immer wieder von guten Gründern, Gründerinnen zu hören, gute Deals, gute Ideen vorgestellt zu bekommen. Gerade in den letzten Wochen vielen Dank für die, die uns was eingeschickt haben, sehr gut und sind immer wieder spannend zu hören, was da Neues am Markt noch ist.
Ja, und ich finde es ganz toll, Stefan, dass du eben deine Expertise hier und deine Beobachtungen als Frühphaseninvestor teilst, ne? Denn genau darum geht es ja, dass man im Prinzip helfen möchte, Fehler zu vermeiden oder auch vielleicht auch Gründerinnen und Gründer zu enablen, schneller zum Ziel zu kommen. Ich glaube, ne, also und auch vor allem mit den richtigen Investoren zu sprechen. Wir haben ja jetzt 2 Folgen schon ja abgedreht, in Anführungszeichen. Haben zum einen mal über die Voraussetzungen intern gesprochen, ne? Teamzusammensetzung war ein Thema, dann aber auch, wie bereitet man sich eigentlich auf die Investorenansprache vor. Bisschen diskutiert Team versus Solo-Founder, ne? Da hattest du auch eine klare Meinung. Also deswegen damit auch die klare Empfehlung, mal die alten Folgen, die ersten beiden Folgen nochmal zu hören, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann aber eben auch drüber gesprochen, worin sich gute und schlechte Investoren unterscheiden. Und da gibt's ja dann eben leider auch, da gibt's den einen oder anderen, den man vielleicht auch nicht im Cap-Table haben möchte. Und den zu identifizieren frühzeitig macht, glaube ich, sehr viel Sinn, ne?
Korrekt, ja. Also wie ich das in der letzten Folge sagte, es ist leichter, sich von einem Ehepartner zu trennen als von einem Investor und da ist die Auswahl wichtig.
Genau, aber das, wie gesagt, das war jetzt so ein Rückblick auf die erste Folge. Dann haben wir darüber gesprochen, was muss denn eigentlich in den Pitch-Deck, wie funktioniert das eigentlich, wie sorgt das auch für die richtige, ja, für die Aussagekraft und wie kommt man da auch schnell zum Punkt, damit ein Investor wie du jetzt zum Beispiel, der sehr, sehr viele Pitch-Decks bekommt, dass der auch relativ schnell sagen kann, das passt zu uns oder passt nicht. Du hast gesagt, 50% der Deals, die man bekommt, fallen sowieso raus. Damit muss ich auch ein Gründer, eine Gründerin dessen bewusst sein. Das ist dann auch meistens nicht gegen einen persönlich, sondern oft halt eben auch tatsächlich, weil ein Investor auch seinen bestimmten Fokus hat. Heute wollen wir aber darüber sprechen, wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich den richtigen Investor gefunden hat und wenn man zum Zuge kommt, wenn beide Seiten sich einig sind. Vielleicht lass uns nochmal kurz diesen Moment, also wie funktioniert denn dieser magische Moment, wenn dann auf beiden Seiten die Glocken klingeln und man sagt, ja, lass uns zusammengehen. Erinnerst du dich da an gute Momente bei euch? Also das sorgt ja wahrscheinlich für Hochstimmung auf beiden Seiten, oder?
Genau, also das merkt man mitunter recht schnell in einem Call, dass man die richtige Person vor sich sitzen hat, wo man sagt, oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Und dieser Moment wird von sage ich mal, zwei bis drei Dingen getrieben. Das ist einmal tatsächlich das Problem, was sie lösen, dass man sofort Gefühl dafür bekommt, dass das ein großes Problem ist, was sehr schön gelöst worden ist. Die Beschreibung des Problems und wie sie es lösen, das gekonnt rüberzubringen, ist schon ein Skillset für sich. Das zweite ist davon getrieben, welche Traction sie schon aufgebaut haben, dass man also nicht zeigt, man wartet auf die Funding-Runde und legt dann erst los, sondern wir mögen sehr gerne Teams, die auch schon erste Traction auf dem Thema zeigen. Das muss nicht Umsatz sein, das kann einfach Engagement-Rate von Usern sein, das kann erste Beta-Kunden sein, das kann erstes Feedback vom Markt sein. Aber Gründer, wo man sieht, das haben wir schon mal live getestet, das finden wir super. Und das Dritte, und das gehört auch einfach zur Wahrheit dazu in unserer Szene, ist einfach die persönliche Beziehung. Also kann man miteinander. Weil nicht selten hat man als Gründer und Investor die Beziehung, dass man auch abends um 22, 23 Uhr mal spricht, weil es entweder vorher nicht passt oder weil irgendein Notfall eintritt oder weil man sich für einen wichtigen Termin nochmal irgendwie Feedback abholen möchte, weil man Dinge bespricht. Und das macht man eigentlich nur mit Menschen, wo man sich auch persönlich irgendwie kann und wo man auch irgendwie ein Bierchen miteinander trinken würde oder ein Glas Milch, je nachdem, was das Getränk der Wahl ist. Und deswegen ist so dieses, ach, man versteht sich gut, ist auch ein nicht zu unterschätzender Wert bei so einem Auswahl. Und das führt auch dazu, dass man halt manchmal auch einen Deal nicht macht, weil dann einfach diese persönliche Ebene fehlt. Aber wenn sie passt, dann ist es dieser Heureka-Moment. Und dann ist es gut. Und bei uns dauert es dann so 3-4 Wochen, bis man dann wirklich mit noch ein paar Recherchen sagen kann, das wird jetzt was.
Investoren wird ja häufig auch vorgeworfen, dass sie so biased sind, ne? Dass sie so gerne in Menschen investieren, die so ein bisschen ähnlich gelagert sind wie sie. Und wenn man dir jetzt gerade zuhört, das ist ja vielleicht so diese Stoßrichtung, mit denen würde ich eigentlich gerne ein Bierchen trinken gehen. Es gibt ja viele, Mark Zuckerberg zum Beispiel wäre wahrscheinlich einer, mit dem würde man kein Bier trinken gehen wollen, ne? Und trotzdem hat er ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Wie stellt man dann diese Objektivität her als Investor?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung und gut, dass du es ansprichst, weil man muss versuchen, diesen Bias schon größtenteils zu verhindern. Ich glaube, also Diversität und unterschiedliche Meinungen ist etwas Positives. Das ist positiv deswegen, weil man Probleme von verschiedenen Sichtachsen sieht und die Gründerinnen und Gründer in der Regel auch das Problem und den Markt besser kennen in vielen Teilen als der Investor. Ich glaube, das hat, wenn ich sage, man würde mit der Person ein Bierchen trinken und in der Realität macht man es dann doch weniger, als man so denkt, hat das so ein bisschen was damit zu tun, wie man, welche Werte man hat. Also wie priorisiert man Personal? Wie hiert man Leute? Wie würde man Leute hiren? Welche Vorstellung davon hat man, welche Firma man aufbauen möchte, wie groß kann etwas werden, wie ambitioniert geht man ran, welche Einstellung zur Arbeit hat man, weil Gründen ist einfach nur mal eine sehr, sehr harte Arbeit. Welche Einstellung zu Feedback hat man? Ist man offen für Feedback oder ist man sehr engstirnig? Ich glaube, das ist so ein bisschen, welchen Wertekanon man hat. Und wenn man da gleich ist, dann ist da immer noch genügend Pluralität möglich, was jetzt Sichtweisen angeht auf die Welt oder auf verschiedene andere Themen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Basiswerte, die sollten stimmen. Da sollten Investor und Gründer gleichen Einklang haben. Weil sonst holpert das dann über die Zeit. Und die von mir gerade genannten gehören sicherlich dazu, wo ich dann sage, das so zusammenfasse unter, mit denen würde ich dann ein Bier trinken.
Lass uns doch trotzdem noch kurz nochmal definieren, wo sind wir jetzt gerade auf der Zeitachse? Ne? Wir sind jetzt also quasi kurz vor der Entscheidung, man geht den Weg zusammen. Trotzdem, ja. Ich erinnere mich gar nicht, dass mich mal jemand über Werte ausgefragt hätte oder auch andersrum. Also wann hat man diese Klärung, auch den Zeitrahmen, diese Klärung vorzunehmen?
Also das kannst du nicht immer 100% abfragen, aber du versuchst im Gespräch schon gewisse Proxys dir zu bilden. Ich gebe ein Beispiel, der vielleicht sehr offensichtlich ist. Und das ist der Proxy, wie lange arbeitet ein Gründerteam an dem Thema bereits und welche Traction hat sie erreicht? Und das vor allem ist für mich als Business Angel sehr entscheidend. Also ein Team, was bereits seit einem Jahr an einem Thema arbeitet und noch keine Traction groß bei Kunden da aufgebaut hat, hat entweder kein Product Market Fit erreicht oder hat eine Vorstellung von Geschwindigkeit und Arbeitseinsatz, der nicht mit meinem überein liegt. Und dann ist es für mich ein Proxy, um zu sagen, das passt da nicht. Ich frage da nicht platt gerade heraus, wie viele Stunden pro Tag arbeitest du, sondern ich schaue mir einfach den letzten Messpunkt an, das Ergebnis, und leite daraus halt Begründung ab. Und manchmal fragt man dann auch einfach dann auch nach. So, die Traction passt für mich eigentlich noch nicht so richtig. Woran hat es denn gelegen? Was ist denn die Begründung dafür? Und je nachdem, welche Antwort dann kommt, kann ich das immer noch mal einteilen, aber das ist so ein Wert. Natürlich in der heutigen Zeit, wir leben in politisch aufgeheizten Stimmungen. Natürlich guckt man sich auch noch mal an, wie manche Leute wie gerade auf die Welt gucken. Und jemand, der jetzt zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine die Einstellung hat, dass irgendwie die Russen da gar nichts für können, ist für uns natürlich auch einfach eine No-Go. Und so hat man dann immer mal wieder im Geplänkel rechts und links die Möglichkeit, auch die Persönlichkeit kennenzulernen. Und ich gebe immer jedem Gründer und jeder Gründerin den Tipp, man kann nie nicht vor einem VC pitchen. Also selbst wenn man, und das ist so eine Falle, in die man in unserer Szene so ein bisschen reintappt, wenn man wie wir mit Kapuzenpullover rumlaufen und sich alle duzen und alle High Five und sich umarmen. Das wirkt immer sehr kumpelhaft und sehr niederschwellig, was auch eigentlich gut ist. Aber trotzdem sind die erfolgreichen Menschen in dieser Szene hochprofessionelle Akteure, die wirklich gut darin sind, Firmen aufzubauen und die ein unglaublich schnelles Verständnis davon haben, was gute und schlechte Themen sind. Und wenn man in dieser Liga spielen möchte, dann muss man halt, kann man gerne den Kapuzenpullover anbehalten, aber man muss auch in der Lage sein, sofort harte Zahlen und Fakten präsentieren zu können und eloquent seine Idee zu präsentieren. Weil die guten Jungs und Mädels wählen halt immer noch nach harten Kriterien ihre Teams aus und nicht, ob man jetzt kumpelig miteinander kann. Und das unterschätzen viele, wie hart danach nach sachlichen Kriterien entschieden wird und wie wenig auf dieser freundschaftlichen Buddy-Ebene.
Das habe ich auch schon gehört, tatsächlich so Stories, wo dann so sehr professionelle Investoren Gründer sofort rausgeschmissen haben, als der CEO seine KPIs nicht im Griff hatte. Ne? Also nicht im Sinne von nicht erreicht hat, sondern nicht kannte, ne? Dass er gar nicht wusste, wo sie zahlenseitig stehen. Und ich glaube, das ist so ein Indikator dafür, dass du halt dein Unternehmen vielleicht an manchen Stellen entweder nicht im Griff hast oder nicht ernst nimmst. Ne?
Genau. Also wie war dein Umsatz im letzten Monat? Wenn die Zahl, wenn du die nicht weißt, schwierig. Das ist eine Zahl, die ich wissen muss. Was war das beste Feedback, was du von einem Kunden bekommen hast? Wenn ich da keine Antwort drauf habe, schwierig. Und da kann ich noch so sehr im Kapuzenpullover im Coworking Space sich gegenüber sitzen. Das passt dann einfach nicht. Ja? Das ist ein hartes Business, eine Firma zu gründen. Und man muss versuchen, Themen im Startup möglichst schnell zu objektivieren, um nicht nur Emotionen und Meinungen zu haben, sondern was sagt der Markt? Der Markt lügt nie. Und diese Daten auch zu sammeln und zu interpretieren. Und wenn ich diese Daten schon nicht sammle und nicht verstehe, dann brauche ich auch gar nicht über Interpretation nachzudenken.
Und jetzt in diesen finalen Gesprächen, wie hart wird da noch verhandelt? Also hat man da zu dem Zeitpunkt die meisten Dinge schon geklärt? Also insbesondere die Bewertung. Und dann gibt es ja auch, vielleicht können wir mal so die 2, 3 wichtigsten Fallstricke in einem Vertrag nochmal kurz durchgehen, die dann besprochen werden. Da gibt es ja immer so Liquidation Preferences, irgendwelche Vesting Periods und solche Geschichten. Was sind so die Dinge, über die jetzt vielleicht in dem Moment noch verhandelt wird? Oder ist zu dem Zeitpunkt, wo man kurz davor ist, sich die Hand zu geben, oder eigentlich wahrscheinlich ist die Reihenfolge anders. Man gibt sich die Hand und dann wird nochmal ausverhandelt. Ne? So ist es wahrscheinlich richtig. Ne?
Korrekt. Ich möchte noch einen Aspekt noch dazugeben, bevor wir in diese Terms reingehen, die ich Gründerinnen und Gründern nochmal gerne mitgeben möchte. Und zwar ist es das Thema, was passiert, wenn der Investor ghostet. Das höre ich nämlich sehr oft als Feedback, was man da machen kann. Das heißt, ich habe mein Pitch-Deck hingeschickt, ich hatte einen Call, ich hatte 2 Calls mit dem Investor. Und auf einmal ist irgendwie Schweigen im Wald. Und dann wissen Gründerinnen und Gründer oft nicht zu Recht, was jetzt los ist, warum ist das so. Und das kann natürlich sein, dass der Investor sein Interesse verloren hat. Das ist auch häufig der Fall. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und einfach noch nicht die Absage geschickt hat oder sich nicht meldet, weil er andere Dinge jetzt priorisiert hat. Aber manchmal ist auch bei einem Investor einfach Land unter oder es gibt im Portfolio Themen, die prioritär behandelt werden müssen, oder man ist auch einfach mal banal krank. Bei größeren Fonds gibt es natürlich da Strukturen, die das auffangen, aber bei kleineren ist das manchmal, kann das schon mal dann zu verzögerten Antworten führen. Und als Gründerin und Gründer empfehle ich dann immer, wenn der Investor ghostet, sich trotzdem zu melden Und drei gute Themen, finde ich, die man dann immer schicken kann, die ich sehr toll finde, ist, wenn man sich einfach mal out of the blue nach einer Woche oder zwei, ja, vielleicht nach zwei Wochen meldet und mal einfach Traction-Zahlen rüberschiebt. Und zu sagen, hey, ich wollte mich nur melden, letzter Monat war übrigens ein sehr erfolgreicher Monat bei uns, haben zwei neue Kunden geclosed, vielleicht wollen wir nochmal das Gespräch fortführen. Oder was ein unglaublich mächtiger Trigger ist, was die meisten unterschätzen, viele Investoren halten, machen so einen Meter vor der Ziellinie, fangen die an zu stottern und fragen dann, wer ist denn noch in der Runde dabei und gibt's schon Commitments und wie sieht's denn aus? Und irgendwie ist man interessiert, aber will jetzt auch nicht der Erste sein, der reinchippt. Und da ist es einfach sehr vorteilhaft und das ist wirklich phänomenal zu beobachten, dass man dann, sobald ein Investor zusagt, sollten die Gründer das an die anderen rumschicken und sagen, wir haben jetzt ein gutes Commitment und würden jetzt gerne auch die Runde closen und nicht selten poltern dann die Investoren rein und wollen sich noch in der Runde einen Platz sichern und versuchen andere teilweise auch rauszukicken. Also das würde ich dann immer kommunizieren, auch wenn es nur ein erster Angel ist, der sich committed hat. Das zeigt schon mal, dass jemand anders an dich glaubt als du selbst. Und das dritte ist einfach Features, ja, weil man spannende Features entwickelt hat, die dann auch proaktiv zu kommunizieren. Und so kann man so eine Ghosting-Situation, die nicht selten vorkommt, ganz smart eigentlich überbrücken, indem man auf das KPIs aus dem Business reportet, die für den Investor attraktiv sind, also vor allem Kunden und andere Co-Investoren, die dann dazu führen, dass man wieder Gespräche mit Investoren, die schon mal ein bisschen eingeschlafen sind, wieder aufnimmt. Und ich habe erst vor kurzem einen Deal gemacht mit einem sehr spannenden Investor, der eigentlich schon sich lange nicht mehr gemeldet hat. Und dann hatten wir eine gute Lösung gefunden und dann hat er davon Wind bekommen. Und jetzt haben wir den in die Runde mit aufgenommen und das hat auch schon mal ganz gut geklappt.
Aber da muss ich ja mal, also es ist ja auch so, sagen wir jetzt in den letzten Jahren immer so ein wechselseitiges Armdrücken. Ne? Mal sitzen die Investoren am längeren Hebel, dann die Gründer im letzten, oder sagen wir 2021 war so ein Gründerjahr, jetzt wieder die Investoren. Vielleicht kannst du mal umgekehrt sagen, wie ist das denn, wenn ein Gründer euch ghostet?
Ja, also das nimmt man erstens nicht persönlich und zweitens schmeißt du dann als Investor auch deine Sales-Maschine an und holst dein Sales-Gen raus und was du dann als Investor machst, wenn du unbedingt bei einer Runde dabei sein willst, ist auch, du versuchst auf der Business-Ebene dich als wertvoller Partner darzustellen. Das heißt, du fragst, ob du Intros zu potenziellen Kunden machen kannst, also dass aus deinem Portfolio jemand diese Lösung spannend findet. Du fragst, ob du noch einen anderen Investor mit reinbringen sollst, der sich in dem Thema vielleicht sehr gut auskennt und man würde sich selber ein bisschen kleiner machen und dass man dann ein gutes Paket ist. Also man versucht zu verstehen, was den Gründerinnen und Gründer helfen würde, businessseitig, bietet das dann an und guckt, ob sie dann anbeißen. Manchmal gehört es zur Wahrheit aber auch, dass man dann als Investor einfach nicht zum Zug kommt. Dann weint man drei Stunden abends alleine in sein Kissen und dann ist gut. Aber das gehört zum Investorenleben auch manchmal dazu. Es kommt zum Glück nicht so häufig vor. Also es ist auch ein KPI, by the way, auf erfolgreiche Investoren. Erfolgreiche Investoren brüsten sich zu Recht, das ist ein wichtiges KPI, dass sie noch nie aus einer Runde rausgeflogen sind, wenn sie einmal gesagt haben, dass sie dabei sein wollen. Und man kann auch von sich selbst, wenn man bei sich selbst beobachtet, dass man häufiger als Investor bei Gründungen dann doch, bei Runden dann doch rausfliegt, dann sollte man sich hinterfragen, warum das so ist und sollte sein Offering als Investor auch nochmal anpassen und sein Approach zu den Gründern anpassen, weil das für Investoren ein super wichtiges KPI ist, ob ich an Runden teilnehme oder ob ich rausgeschmissen werde.
Aber ich höre durch, also man muss es erstmal professionell nehmen, das kann auf beiden Seiten mal vorkommen, aus irgendwelchen Gründen. Man darf also bis zum gewissen Punkt erstmal nicht nachtragend sein und das heißt auf jeden Fall nicht, dass die Runde deswegen so nicht zustande kommt, sondern vielleicht dann, weiß nicht, zwei, drei Wochen zumindest mal dranbleiben und noch dran glauben, ja?
Also ich empfehle sowieso, da nicht zu emotional zu sein, sondern das wirklich als Business zu sehen, als auf der sachlichen Ebene zu bleiben und genau, da einfach das sportlich zu sehen. Aber und ich glaube, dass man will ja Geschäfte miteinander machen und dass sein Value-Add genau zu definieren als Investor und den auch transparent vorzutragen und den auch mit Punkten belegen zu können, wo man das wirklich so schon mal gemacht hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Werkzeugkoffer, den man als Investor in der Hand haben sollte, um auch als Investor guten Vertrieb zu machen. Weil bei den guten Teams ist halt auch auf Investorenseite ein sehr kompetitives Verhalten. Und da muss man schon genau seinen Wert wissen und genau den auch anbringen können, um da reinzukommen.
Nur wenn ich jetzt nochmal die Analogie mit Match in Heaven, und es ist eigentlich so wie ein bisschen wie eine Eheschließung oder eine Hochzeit, ist schon merkwürdig, finde ich, wenn man dann sagt, man hat einen Kniefall und man hat das Ja von der Traumfrau bekommen und danach hört man von der 3 Wochen lang nichts. Und das wäre so wahrscheinlich der Modus, wo man auch sagt, naja, vielleicht ist es dann doch nicht der perfekte Match. Also so ein bisschen Zweifel sind ja vielleicht auch erlaubt und vielleicht dann eben auch nochmal links und rechts gucken und sagen, naja, vielleicht gibt es auch noch andere Investoren, die dann doch besser passen. Ne?
Genau. Also wenn einem das jetzt sehr quer liegt und der Investor jetzt, wir sind jetzt wieder in der Sichtweise, dass der Investor das Startup ghostet, und der Investor und der Startup hat jetzt da auch eine gute Auswahl oder es geht wirklich gegen das Wertekanon und man kann das nicht irgendwie gut finden, ja, dann ist es so. Dann muss man halt weiter gucken. Dafür gibt es sehr viele Investoren am Markt, gerade in der Frühphase, und dann, wenn man gut ist, findet man da auch einen anderen.
Und ich hatte ja vorhin gefragt, was sind so die Dinge, an denen es jetzt noch scheitern kann oder die man jetzt zumindest noch ausdiskutieren muss? Also deswegen auch die Frage auch vom Zeitstrahl her. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen das zusammen machen, dann gibt es möglicherweise noch eine Ghosting-Phase, aber eigentlich geht es ja vielleicht noch darum, ein paar Terms zu definieren. Bewertung ist wahrscheinlich das Kritischste von allem, aber wahrscheinlich auch so Dinge wie Liquidation Preferences hört man ja immer wieder oder je nachdem in welcher Phase, ne, oder aber auch das Vesting und solche Themen. Mitspracherechte vielleicht vom Investor ist auch noch ein Thema, ne, könnte ich mir vorstellen. Cliff, ja.
Genau, also das vielleicht mal ein bisschen aufgedröselt. Der erste Unterschied ist, also da wo du landen möchtest, ist das Termsheet als Gründer. Das heißt, du willst von dem Investor ein Termsheet gelegt bekommen, so der Terminus technicus. Und bei den meisten Investoren, vor allem bei den guten Investoren, ist ein Termsheet auch ein Commitment eigentlich zur Runde. Also wenn jetzt nicht irgendwelche Riesenfehler noch irgendwo auftauchen bei der Legal-Prüfung, dass irgendwo gegen irgendjemanden ein Strafverfahren läuft oder irgendwie aktiv gelogen wird oder irgendwas geklaut worden ist, dann kommt es in der Regel da auch schon zu einer Funding-Runde. Bei Business Angels ist das aber auch oft einfach nur ein Handschlag. Man macht kein Termsheet, sondern geht dann direkt zu Anwälten und lässt einen Beteiligungsvertrag ausarbeiten. Bei VCs ist es immer das Termsheet, in denen dann die wesentlichen Terms der Beteiligung schon diskutiert wird. Das unterschreibt man und dann hat man da in der Regel auch eine Exklusivität in der Beziehung zueinander. Das heißt, die Gründer dürfen dann nicht mehr mit weiteren Investoren verhandeln, sondern der Investor hat eine Exklusivität auf diese Runde und dann werden die Terms der Runde ausdiskutiert. Wir von TS Ventures legen auch immer ein Termsheet, dann sind wir uns da schon sehr klar darüber. Ist auch nicht 100% richtig, merke ich gerade, aber in den meisten Fällen so. Und danach, nachdem das Termsheet gelegt ist, wo dann schon die wichtigsten Eckpunkte drin sind, dann geht man zu den Anwälten und lässt dann die Verträge ausarbeiten. Und genau, was du sagtest in diesen Termsheets, da gibt es so ein paar Punkte, auf die man kritisch gucken sollte, wo man gemeinsam gleiche Einstellungen haben sollte, weil sonst rappelt es. Und da ist, denke ich, als allererstes zu nennen, die Liquidationspräferenz, die im Englischen, das, was du hören willst, eine 1x Non-Participating Liquidpref ist, die sich absurderweise ins Deutsche übersetzt, eine einfache, partizipierende Liquidationspräferenz. Das jetzt genau zu erklären, würde eine eigene Folge dauern und da bräuchte ich eigentlich auch einen Flipchart für, um diesen okay. Unterschied zu erklären. Aber das ist die gründerfreundlichste Klausel, die du haben willst, und das ist das, worauf sich die Investoren geeinigt haben. In alten Zeiten hatten die Investoren da größere Verhandlungsmacht. Vielleicht kommt sie jetzt auch wieder, aber zum Glück sehe ich bei den meisten Investoren, dass das nicht unbedingt ausgenutzt wird, dass sie jetzt wieder mehr Verhandlungsmacht haben. Aber diese einfache, anrechenbare Liquidationspräferenz ist das, was du als Gründer in deinem Vertrag stehen haben möchtest.
Lass uns vielleicht ganz kurz erklären, welcher Fall da überhaupt, also das ist vielleicht für jeden nicht ganz klar, ne? Liquidation heißt ja schon mal, da passiert was mit dem Unternehmen, ne, an der Stelle.
Genau, also es ist eine Klausel, die tritt ein, wenn es um den Exit geht und um den Moment der Auflösung der Gesellschaft, wenn ich also verkaufe, entweder an ein Unternehmen oder dann später an die Börse, aber der meiste Fall ist der Verkauf an ein Unternehmen. Und wenn die Exit-Erlöse, der Verkaufspreis unter den Investoren und den Gründern verteilt werden muss, dann haben die Investoren immer ein Vorzugsrecht, eine Liquidationspräferenz. Also die Mittel, die liquiden Mittel, die jetzt reinfließen in die Firma, gehen zuerst an die Investoren. Und wenn deren Investment ausbezahlt ist, also wenn ich 1 Million die als Gründer gebe, dann möchte ich erstmal, wenn wir die Firma verkaufen, auch erstmal diese 1 Million wiederhaben. Und wenn es mehrere Investoren gibt, die mal 1 Million, mal 5 Millionen, mal 10 Millionen gegeben haben, dann wollen die erstmal in ihre Summe diese 16 Millionen auch erstmal wiederhaben. Dafür gibt es diese Liquidationspräferenzen. Das ist eine Wasserfalllogik. Der letzte Investor bekommt immer zuerst sein Geld und der erste Investor bekommt immer als letztes sein Geld raus. Und dann erst, wenn die Investoren befriedigt sind, erst dann bekommen ja dann die Gründer auch ihr Geld, weil die sozusagen in der Reihenfolge immer ganz hinten stehen. Und diese einfache partizipierende Liquidationspräferenz besagt halt, dass jeder erstmal einmal sein Geld wiederkriegt, was er mal reingegeben hat. Und dann verteilen wir den Rest sozusagen entsprechend unserer Anteile. Das Ganze ist völlig normal und völlig unkritisch, wenn der Verkaufspreis der Firma über der Bewertung der letzten Runde liegt. Dann, also nehmen wir mal an, ich habe meine Firma mit 50 Millionen in der letzten Runde bewertet und der Verkauf ist dann für 100 Millionen. Dann habe ich überhaupt kein Problem. Dann knallen überall die Champagnerkorken. Jeder verdient sein Geld. Die Gründer kriegen ihr Geld. Jeder bekommt entsprechende Anteile, die man dann auch hat an der Firma. Nehmen wir mal an, die Gründer 20%, der Investor 15% und so weiter. Bekommt jeder 20% von 100 Millionen, 15% von 100 Millionen und so weiter. Die Liquidationspräferenzen werden dann kritisch oder werden sich dann vor allem angeguckt, wenn der Verkaufspreis unter der letzten Bewertung liegt, wenn man also sozusagen weniger bekommt oder der Firma für weniger verkauft wird. Und ganz kritisch wird es, wenn der Verkaufspreis der Firma niedriger ist als das gesamte Geld, was schon in die Firma geflossen ist. Also wenn man dann, in Gorillas mehrere hundert Millionen investiert hat, bis zu einer Milliarde und mehr, und der Verkaufspreis ist dann irgendwie 100 Millionen, dann sehen die Gründer, ist jetzt in dem speziellen Fall, haben die Gründer was gesehen, aber normalerweise sehen dann die Gründer nichts, sondern dann wird nur noch geguckt, wer hat welche Liquidationspräferenz. Und wenn da nicht partizipierende Liquidationspräferenzen sind oder zweifache oder dreifache Liquidationspräferenzen sind, dann kriegen die Investoren sogar zweimal, dreimal erstmal ihr Geld wieder, bevor die Gründer überhaupt ihr Geld wiedersehen.
Das hat man bei Gorillas, so, ganz kurz, ne? Der Pip Klöckner hat ja immer in verschiedenen Podcasts mal so durchblicken lassen, dass das zumindest für die frühen Investoren bei Gorillas das ähnlich ausgegangen ist, wie du es gerade beschrieben hast, auch wenn die Gründer Geld bekommen haben. Aber ich glaube, nicht jeder, der da früh investiert hat, ist richtig glücklich aus dem Deal rausgegangen. Ne?
Nee, ich glaube, dass da ganz wenige Leute richtig glücklich aus dem Deal rausgegangen sind. Und was man dann macht, ist, da haben die Gründer haben Geld bekommen. Und das ist dann so eine Methodik, die man in solchen Situationen dann macht. Man braucht in der Regel für so einen Trade Sale, also so einen Verkauf an ein anderes Unternehmen, braucht man stimmrechtlich in der Regel auch die Anteile der Gründer, damit die so einem Deal zustimmen. Und damit die Gründer auch dem Deal zustimmen, obwohl sie eigentlich ja nichts bekämen, weil sie so weit hinten in der Wasserfalllogik sind, macht man den Gründern ein Angebot und sagt, pass mal auf, wenn ihr diesem Deal zustimmt, könnt ihr Cash was aus dieser Runde nehmen. Und dann stimmt ihr mit euren Anteilen diesem Deal zu. Und die Letztrundeninvestoren bekommen auch eine Cash-Komponente. Ja, und die anderen Investoren müssen sich halt mit neuen Anteilen einer neuen Gesellschaft, wo dann der Exit hingeht, zufrieden geben. Und die müssen dann weiter beten, hoffen und Kerzen anzünden, dass aus diesen Anteilen bei dem neuen Investment dann noch was wird, bei der neuen Firma noch was wird.
Und ist das aber, du hast vorhin gesagt, das ist der Punkt, über den am meisten gestritten wird. Das aber wahrscheinlich dann viel auch noch für die späteren Runden, ne? Oder ist das in der ersten Runde, in der ihr investiert, ist das auch schon das wichtigste Thema? Wahrscheinlich doch noch nicht, oder?
Nein, da wird in der Regel gar nicht drüber gestritten. Wenn darüber gestritten wird, empfehle ich jedem Gründer, also wenn ich als Gründer einem Investor gegenüber sehe, der nicht diese einfache, anrechenbare Liquidationspräferenz in dem Vertrag haben will, empfehle ich den Gründern, aufzustehen und zu gehen. Weil das okay. ist etwas, wo ich nicht zusammenarbeiten würde. Ja, genau, okay. mit einem Investor. Deswegen achtet darauf, das ist so der erste Proxy, guter, schlechter Investor, achtet darauf, dass diese Liquidationspräferenz plain vanilla ist, also Standard-Term ist. Und dann ist aber ein Thema, über das oft diskutiert wird, ist das Thema Vesting und Cliff. Und da habe ich eine sehr dedizierte Meinung. Und zwar ist, worum geht es hier? Es geht darum, dass Gründer, wenn sie an ihrer eigenen Firma beteiligt sind, in der Regel, wenn sie einen Investor, spätestens dann, wenn sie einen Investor aufnehmen, dann akzeptieren müssen, dass all ihre Anteile erstmal 4 Jahre gewestet werden. Das heißt, wenn ich als Gründer 40% an meiner Firma habe, ich bin 2 Gründer, jeder hat 40%, der Investor bekommt 20%, dann verlangt der Investor, dass jeder Gründer seine 40% Anteile erstmal über 4 Jahre vestet. Also nach 10, jedes Jahr bekommen sie 10%. Theoretisch. Das heißt, wenn Sie nach 2 Jahren aus der Firma aussteigen würden, hätten Sie nicht 40%, wie Sie bei Gründung haben, sondern nur 20%. Und die verbleibenden 20% gehen auch wieder zurück an die Gesellschaft. Und zusätzlich habe ich da noch einen Cliff im ersten Jahr. Das heißt, wenn ich im ersten Jahr gehe, habe ich nicht 10% an meiner Firma, sondern gar nichts, weil ich dann zugestimmt habe, dass ich, wenn ich im ersten Jahr gehe, keine Anteile habe.
Aber ich glaube, rein technisch ist es erstmal so, man hat, glaube ich, im Handelsregister dann immer quasi gesellschaftsrechtlich, man hat die Anteile eigentlich, aber man muss sie abgeben, glaube ich, wenn man das Unternehmen früher verlässt, ne?
Genau, es geht hier um den wirtschaftlichen Bezugsrechte und die stimmrechtlichen, wie sich das stimmrechtlich verhält. Stimmrechtlich kann ich abstimmen, als hätte ich 40%, aber wirtschaftliche Bezugsrechte habe ich nur entsprechend meinem Cliff und Vesting. Also wenn ich dann gehe, habe ich halt nur 10%, 20%, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich gehe. Wenn es aber zu einem Exit-Fall kommt in so einer Phase, also wenn meine Anteile noch unter Vesting-Vorbehalt sind und es kommt zu einem Exit, dann gibt es das sogenannte Accelerated Vesting. Dann habe ich als Gründer natürlich eine Sekunde vor dem Exit meine 40%, gehe mit 40 Millionen nach Hause, wenn der Exit 100 Millionen ist, und alle freuen sich. Ja? Aber der Grund ist, und deswegen bin ich da so explizit, ist, der Grund ist, ich investiere ja als Gründer, als Investor gerade ins Gründerteam. Also ich mache eine Due Diligence aufs Gründerteam und ich will, dass die Jungs und Mädels ja bleiben. Und deswegen incentiviere ich sie daran, dass sie bleiben sollen und nicht frühzeitig gehen. Und deswegen ist mir Cliff und Vesting so wichtig. Und ich empfehle auch jedem Gründer, wenn sie noch keinen Investor drin haben, selbst bei der Gründung ihrer eigenen Gesellschaft, in ihrem Gesellschaftervertrag zu vereinbaren, dass auch die beiden sich schon vorab, oder drei oder wer auch immer die C-Level sind, sich vorab schon mal auch selber Cliff und Vesting auferlegen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann als Gründer, ist, wenn dein Mitgründer nach einem Dreivierteljahr feststellt, das wäre einem jetzt hier irgendwie alles zu anstrengend mit diesem ganzen Startup-Leben. Man hätte so ein ruhiges Leben im Corporate gehabt und jetzt wäre das alles so anstrengend. Man geht jetzt und dann hat man da einen Co-Founder, der irgendwie mit 30% der Anteile abhaut. Diese Firma ist praktisch nicht mehr fundable. Und dementsprechend empfehle ich Gründern immer, das auch schon untereinander, bei Gründung der Gesellschaft untereinander zu vereinbaren. Und da sollte eigentlich kein Dissens zwischen Investor und Gründer bestehen, weil eigentlich alle das gleiche Interesse haben, nämlich dass alle langfristig an Bord bleiben. Aber zur Wahrheit gehört es, dass hier dann doch öfter mal diskutiert wird. Und da habe ich halt einfach eine sehr, sehr klare Meinung. Letzter Punkt nur dazu. Selbst Series A-Rundeninvestoren fangen wieder an, das Vesting und den Cliff auf Null zu setzen. Und es ist nicht unüblich, dass, obwohl ich schon 3-4 Jahre in der Firma arbeite, ich danach wieder die Anteile erstmal wieder mir verdienen muss. Weil auch diese Investoren sagen, ich investiere ja auf euch und ich möchte, dass ihr möglichst lang dabei bleibt.
Und ich glaube, in dem Kontext, da fällt mir auch Rocket Internet ein. Die haben das, glaube ich, sogar als Teil ihrer Maschine damals gehabt, dass sie dann also Gründer kurz vor dem Cliff irgendwie dann vor die Tür gesetzt haben, um dann eben quasi diese Anteile wieder zurückzuführen an das Unternehmen. Und ich glaube, in dem Kontext ist wichtig zu unterscheiden zwischen Good Lever und Bad Lever. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man in dem Kontext in seinem Vertrag mit berücksichtigen sollte. Ne?
Also wenn ich innerhalb des Cliffs die Firma verlasse, ist es relativ wumpe, ob ich Good Lever oder Bad Lever bin. Dann okay. Bin ich halt in der Cliff-Periode. Dann kann ich das noch arbeitsrechtlich versuchen, ein bisschen anzugehen. Aber da bin ich dann eigentlich im Cliff.
Raus, ja.
Genau. In der späteren Phase ist dann Good Lever und Bad Lever entscheidend. Good Lever, absurderweise vom Wording her, sind Menschen, die gefeuert werden, ganz grob. Und Bad Lever sind Leute, die selber gehen. Und das Wording kommt daher. Bad Lever sind halt die gehen, obwohl ich ja will, dass sie bleiben. Und Good Lever sind die, von denen ich froh bin, dass sie gehen, weil sie der Gesellschaft eigentlich schaden. Good Lever in der Regel dürfen ihre Anteile behalten. Bei Bad Leavern gibt es manchmal auch Klauseln, dass man sogar schon gewestete Anteile wieder zurückgeben muss.
Und also das Ganze, glaube ich, da merkt man schon, da ist relativ viel Sprengstoff drin, der einem, wenn man nicht genau aufpasst, auch auf die Füße fallen kann. Ne?
Genau, also ich empfehle Gründern auch immer, Anwälte auf ihrer Seite einzustellen. Also in der Regel gibt es sehr häufig den Reflex, und bei späteren Runden ist das auch Standard, dass der Investor die Anwälte stellt. Ab Series A ist das absoluter Standard, da kommt man gar nicht drum herum. Aber ich empfehle auch immer gründerseitig, sich anwaltlich beraten zu lassen, um da auch die Profis, die Investoren sind halt Profis und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, dass die versuchen auch mal manchmal Klauseln für ihre Seite zu optimieren, dass man da als Gründer weiß, was man da für Möglichkeiten Möglichkeiten hat. Am Ende will man ja einen gemeinsamen Deal machen und es gibt Gründe, warum Investoren manche Klauseln haben wollen. Da würde ich mich als Investor auch nicht dann wegverhandeln lassen, dann ist es das halt so. Aber trotzdem sollen auch die Gründer verstehen, warum diese Klauseln da drin sind, und manchmal gibt es halt auch Interpretationsspielraum. Zum Beispiel vielleicht der nächste Punkt, der noch wäre dann die Rechte, also zustimmungspflichtige Geschäfte. Das ist oft, wo man gut beraten ist, wenn man als Gründer da weiß, welche Bandbreite es gibt.
Also jetzt haben wir Cliff Vesting, Good Lever, Bad Lever. Wir haben vor allem Liquidation Preference, Bewertung nochmal trotzdem als Thema. Ist das ein Knackpunkt aus deiner Sicht? Oder würdest du sagen, wenn der ganze Rest stimmt, wenn man das Gefühl hat, dass die Grundstimmung stimmt, man möchte auf jeden Fall zusammenkommen, dann kriegt man den Teil auf jeden Fall auch hin? Oder ist das hinterher noch der große Knackpunkt?
Also Bewertung ist ein extrem wichtiges Thema. Dahingehend, gerade in der Frühphase, wenn man das erste Geld raised, aber auch in der späteren Phase wird es nicht unwichtig. Die erste Bewertung muss realistisch sein. Für mich auch ein Proxy dazu, wie ein Gründer, eine Gründerin sich selbst und die Firma und den Markt und das Thema einschätzt. Will sagen, es gibt keine mathematische Formel. Die Betriebswirtschaftslehre kennt das Discounted Cashflow-Verfahren bei späteren Unternehmen, kennt so eine Asset-Bewertungsmethode. Wenn ich also schon Mittelständler bin, dann kennt die Betriebswirtschaftslehre eine Reihe von Bewertungsmethoden. Das Venture Capital Business kennt keine hart kodierte Bewertungsregel, sondern das ist dann einfach wirklich krasse Verhandlungssache. Und da gibt es aber so Leitplanken, die sich in der Industrie durchgesetzt haben. Und zur Wahrheit gehört es, dass First-Time-Founder mit einem guten Problem-Solution-Fit oder Product-Market-Fit so eine Bewertung zwischen 3 und 8 Millionen, sage ich mal, so 50% der Bewertung, glaube ich, liegen so in dem Rahmen, wenn man erstes Geld bekommt. Da liegt man jetzt nicht völlig falsch. Und ich habe immer dann ein Problem, und dann beenden auch sehr schnell manchmal bei mir Gespräche, wenn dann First-Time-Founder mit wenig Traction 10 Millionen oder mehr als Bewertung aufrufen. Und das kann man immer noch mal dann diskutieren. Dann höre ich mir natürlich auch die Begründung dafür an. Aber sehr häufig ist das einfach eine völlige Fehleinschätzung der aktuellen Situation und wird oft daraus abgeleitet, dass die Gründer einfach nicht so viel verwässern wollen. Daumenregel ist, in der ersten Runde sollte man nicht mehr als 20% verwässern als Gründerteam. Und manche wollen dann halt sportlich sein und nur um 10% verwässern, also 10% Anteile abgeben. Da finde ich, da liegt man dann schon sehr daneben. Und das ist auch in späteren Runden so. Und das heißt, ich empfehle Gründerteams immer, sich nochmal von befreundeten Startups oder von Investoren, die man kennt, wo man jetzt aber vielleicht nicht raisen will, weil das spätphasigere Investoren sind, sich von denen mal so eine Einschätzung geben zu lassen, was eine Bewertung denn irgendwie realistisch ist. Und in der Regel verhandle ich die immer mal so ein bisschen nach, aber die muss im Original schon ein Treffer eigentlich sein. Und man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass man halt mit 9 Millionen Pre-Money irgendwie in eine Bewertung, in ein Investorengespräch reingeht und am Ende landet man bei 3 Millionen. Das passiert nicht, da liegt man einfach zu weit dann auseinander. Und ich würde auch in keinen Gründer investieren, der mit 9 Millionen das Gespräch anfängt und dann eine Bewertung mit 3 Millionen akzeptiert, weil ich genau weiß, wie diese Person dann Vertrieb macht oder wie die andere Dinge in der Firma sieht. Also deswegen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und dann gilt es immer, in der Regel versuchst du dann deine Bewertungsrunden über die nächste Zeit zu verdoppeln, zu verdreifachen. Ich empfehle immer, genauso viel Geld aufzunehmen, wie man jetzt auch braucht. In der heutigen Zeit 18 bis 24 Monate auszukommen. Es gilt aber immer die alte Regel, zu viel Geld kann auch zu viel Verantwortung manchmal zu früh sein. Ich würde also auch wirklich nur die Summe aufnehmen, die ich brauche, um meinen nächsten Inflection Point zu erreichen, also den nächsten Meilenstein. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge das Bild von dem Berg, den ich besteige, und die nächsten Camps, die ich erreichen will. Also, dass ich genauso viel Geld aufnehme, um dieses nächste Camp zu erreichen, das ist sehr wichtig. Und das machen auch viele falsch. Also entweder wird sich zu viel Wasser unter den Kiel gelegt, dann wird einfach zu viel Geld aufgenommen und das Ergebnis passt nicht. Und manche wollen geizig sein, nicht so viel verwässern und holen sich nur Geld für 12 Monate und haben dann einfach zu wenig Zeit, richtige Traction zu generieren.
Aber ich glaube, ein gewisser Puffer ist auch wichtig, Stefan. Wir sehen ja jetzt gerade mehrere Insolvenzen leider, jetzt unter anderem Zenloop, die haben dann irgendwie danach bekannt gegeben, ihnen haben 500.000 Euro gefehlt bei einem Unternehmen, wo glaube ich, schon 10 Millionen reingeflossen sind oder so. Ich meine, da macht es dann schon Sinn, vielleicht, keine Ahnung, hinterher vielleicht so eine Million oder so, sagen wir 10% oder sowas nochmal als Puffer mit einzuplanen, damit einem nicht irgendwann die Luft ausgeht, ne?
Genau, also ich glaube, bei Zenloop war es einfach, da spielen andere Dynamiken Rollen. In der Presse war bisweilen zu lesen, dass da einer oder wenige Investoren einfach einer gewissen der Kapitalmaßnahme in der Form vielleicht so nicht zugestimmt habe. Ich bin da Außenstehender, ich kann das nicht wirklich beurteilen.
Genau, ja, ich auch nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel, irgendwie, dass man vielleicht einen Puffer braucht. Ne?
Genau, also einen Puffer braucht man. Gerade in dieser jetzigen Marktumfeld ist es extrem wichtig, einen Puffer zu haben, weil man nie weiß, wie sich die Märkte irgendwie entwickeln. Aber man sollte trotzdem auch, und das wird halt immer wieder doch unterschätzt, es ist halt einfach Hardcore Betriebswirtschaftslehre, was wir hier machen. Ich brauche halt auch einen Plan von dem, was ich mache. Und ein Puffer heißt nicht, dass ich mich irgendwie zurücklehne und irgendwie, weiß ich was, mich darin zufrieden gebe, dass ich hier 9-to-5 arbeiten kann, weil ich ja genügend Puffer irgendwie habe, sondern ich muss gerade jetzt noch viel härter drauf gucken, dass ich Product-Market-Fit habe und die richtigen Kunden davon überzeugt kriege, mein Produkt zu kaufen. Und der Puffer ist wirklich nur so ein Rettungsschirm, falls irgendwo mal was schiefläuft gerade, den ich dann irgendwie ziehen kann.
Stefan, jetzt gucke ich auf die Uhr und ich sehe hier, was ich an Stichpunkten hier noch stehen habe. Ich würde fast sagen, das schreit noch nach einer Folge 4, weil wenn ich jetzt, also ich gucke zum einen, wie arbeitet man nach einer Finanzierungsrunde zusammen? Das wollen wir nochmal besprechen. Ne? Also welche Art von Reportings wünscht sich auch ein Investor? Ab welchem Zeitpunkt geht das los? Auch vielleicht, wie oft spricht man miteinander? Welche Mitspracherechte hat der Investor? Dann hatten wir noch das Thema Wandeldarlehen oder direkte Beteiligung. Ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch die Frage, welche Champagnermarke trinkt man beim Closing Dinner, ne? Also das sind so ganz wichtige Punkte. Also vielleicht machen wir dann doch nochmal eine Nachklappe, würde ich fast sagen, Stefan, oder?
Ja, die letzte Frage kann ich jetzt schon beantworten. Die billigste Champagnermarke. Weil das Geld soll in die Firma fließen und nicht in den Shampoos. Ja, richtig teurer Shampoos wird beim Exit getrunken, aber nicht bei einem Closing Dinner.
Der Udo Schlömer hier aus Berlin hat mir auch mal gesagt, am besten das Closing Dinner immer bei der Currywurstbude um die Ecke. Ja.
Das ist das Beste, das ist das Mindset, was man braucht, um dann eine erfolgreiche Firma zu brauchen und gründen.
Super, Stefan. Du, dann hat es mir aber wieder großen Spaß gemacht. War wirklich wieder viel drin in der Folge. Und wie gesagt, hat angefangen klein mit einer Folge. Jetzt starten wir quasi mit der Folge 4. Aber ich finde, es lohnt sich. Macht echt großen Spaß.
Danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, für die Zuhörer ist es ein großer Wert. Wir freuen uns immer über die Zuschriften. Und ja, sehr gerne 4. Folge dann.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also Teil 3 der Do's and Don'ts beim Fundraising. Wie bereitet man sein Startup auf seine erste Finanzierungsrunde vor? Und das war Stefan Jacquemont, Investmentpartner von TS Ventures. Wirklich großartig, ein tolles Format, eine tolle Idee von Stefan, dass er das ins Leben gerufen hat. Und ihr habt es gerade mitbekommen, wir werden auf jeden Fall einen 4. Teil aufnehmen. Und zwar wird es sich dann primär um die Frage drehen, wie geht es eigentlich nach dem Fundraising weiter? Also mal abgesehen von der Champagnermarke, die man trinken möchte, aber wie funktionieren zum Beispiel Reportings? Wie oft sollte man sich sehen? In welchen Fällen oder Momenten sollte man Kontakt aufnehmen zum Investor? Diese ganzen Fragen sind noch unbeantwortet und sind dann quasi Thema der nächsten Folge, die wir wahrscheinlich im Laufe dieser Woche aufnehmen, die dann spätestens hoffentlich nächste Woche erscheinen wird. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der noch keine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, aber davon immer spricht und das vielleicht vorhaben könnte oder dabei struggelt, die erste Finanzierungsrunde abzuschließen, dann wäre das hier wahrscheinlich genau die richtige Folge, um sie mal weiter zu empfehlen. Dafür dann vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher einzuschalten. Wir haben noch tolle Interviews im Programm, unter anderem nachher wieder Jana Kramer mit ihrem tollen Format Bulletproof Organization. Lohnt sich immer. Jana hat ein ganz, ganz tolles Händchen für ihre Gäste und auch nachher wird es wieder spannend, kann ich euch versprechen. Aber alles weitere dazu dann nachher. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und wie gesagt, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.